Sie hören Krypto-Kontext, Ihr Begleiter in die Welt der digitalen Währungen und Technologien.
So, also herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge von Krypto-Kontext, deinem Blockchain-Begleiter in die Welt der Kryptowährungen, Token und Anwendungen. Verständlich erklärt und immer mit Blick auf potenzielle Investments an den Kryptomärkten. So, nachdem wir uns in der letzten Folge ja durch Konsensusmechanismen gehangelt haben, haben wir diesmal das Thema ja Skalierbarkeit Layer 2 Blockchains auf der Karte. Und genau, warum ist das relevant? Ich meine, Blockchains haben ja traditionell, sag ich mal, Probleme in der Skalierbarkeit und bei den Transaktionskosten, eben besonders dann, wenn man einen gewissen Anspruch an Dezentralisierung hat. Genau, da geht oder dem geht voran sicherlich die Ethereum-Blockchain, wo das Thema sicherlich am deutlichsten als Problem aufgekommen ist, aber mittlerweile auch, sag ich mal, in der Problemlösungsfindung sicherlich die meisten Ansätze gefunden hat. Genau. Steffen, willst du uns kurz durchführen oder einführen, was ein Layer-2-System zu einem Layer-2-System macht?
Gerne. Also ein Layer-2-System, das ist erstmal ein abstrakter Begriff. Die normalen Blockchains, die wir eben so kennen, wie Bitcoin und Ethereum, sind die Layer-1-Blockchains. Und weil die ihre Herausforderungen haben, also in Hinsicht auf langsame Transaktionen, hohe Transaktionskosten und Latenz, also die Zeit, bis eine Transaktion vollständig durchgelaufen ist, ist auch relativ hoch bei normalen Blockchains. Und deswegen hat man diese Layer 2 Blockchains erfunden. Das kann man sich vorstellen wie so eine Sammlung an Transaktionen, die außerhalb einer Blockchain stattfindet, damit man eben schneller und mit weniger Kosten arbeiten kann. Und wenn man dann fertig ist mit seinen Transaktionen, dann wird das Ergebnis der Arbeit, die man außerhalb der Blockchain gemacht hat, wieder sicher und nachvollziehbar auf die Blockchain gespeichert. Das ist natürlich ganz wichtig, damit die Sicherheitseigenschaften, die Blockchains mit sich bringen, auch gewahrt sind, braucht man immer diesen Weg zurück. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte, um ein Praxisbeispiel, ich könnte sagen, ich möchte meine Miete jetzt über eine Layer 2 Blockchain bezahlen, jeden Monat, und nehme dafür ein Bitcoin aus der Layer 1 Blockchain raus in Layer 2, mache da meine ganzen Mietzahlungen oder sonstigen Zahlungen, und am Ende, wenn das Geld aufgebraucht ist, dann schreibe ich zurück in die Bitcoin-Blockchain, dass ich jetzt nur noch 0,1 Bitcoin übrig habe, und alle Transaktionen, die dazwischen stattgefunden haben, kosten mich aber nichts auf der Bitcoin-Blockchain, sondern die weiß nur, ich bin mit einem Bitcoin rausgegangen und mit 0,1 Bitcoin wieder zurück. Und alles, was dazwischen passiert ist, hat quasi Hand und Fuß. Das ist das, was die Layer 2 Blockchains dann einem abnehmen.
Genau, interessant eigentlich auch, dass du Bitcoin als Beispiel nennst, weil das ist vielleicht noch eine weitere Unterscheidung oder eine weitere Dimension, die man beleuchten kann, ist sicherlich, dass einmal das Thema Layer 2 genau als Skalierbarkeit betrifft, aber im Falle von Bitcoin insbesondere vielleicht auch das Thema Smart Contract Fähigkeit, ne? Weil eigentlich nativ ist ja die Bitcoin Blockchain nicht Smart Contract fähig, und genau, da gibt's jetzt einige Ansätze, was wie Stacks, das ist vielleicht ein Coin, den der eine oder andere schon mal gehört hat. Genau, die auch letztendlich die Bitcoin-Blockchain, zumindest mal die, sag ich mal, Sicherheitsgarantien, die Blockchain liefert, entsprechend auch, ja, um eine Smart-Contract-Fähigkeit zu erweitern.
Ja, richtig. Also da das stimmt. Ich meine, Bitcoin ist jetzt auch nicht das Standardbeispiel für Layer-2-Lösungen. Da ist Ethereum, wie du schon gesagt hast, sicherlich prominenter. Aber es gibt beim Bitcoin eben zum Beispiel auch das Lightning-Network, das schon lange existiert und nicht den besten Ruf hat, aber es ist eben eine Layer-2-Lösung. Aber vielleicht mal zu dem Thema, es gibt viele verschiedene Arten von Layer 2. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, das Problem anzugehen. Und es hat alles seine verschiedenen Vor- und Nachteile. Also zum Beispiel gibt es eben das angesprochene Lightning Network. Das sind sogenannte, also der Name für das System, das sind sogenannte State Channels. Das heißt, so wie ich es gerade beschrieben habe, man macht so einen Kanal auf und sagt, zum Beispiel, ich zahle einen Bitcoin ein und du zahlst 0 Bitcoin ein und dann machen wir unsere Transaktionen, indem ich dir jeden Monat 0,1 Bitcoin zum Beispiel für irgendeine Dienstleistung schicke und dieser Kanal zwischen uns beiden, der trackt dann unseren Kontostand und am Ende, wenn wir den Kanal schließen, dann gibt es einen neuen Endkontostand, zum Beispiel, dass ich dann 0 Bitcoin habe und du dann eben den einen Bitcoin und dann kann man dieses Ergebnis von dem Channel, der in sich geschlossen sicher ist, kann man das Endergebnis dann wieder auf die Bitcoin-Blockchain schreiben und muss aber nicht die ganzen Einzeltransaktionen bezahlen, sondern nur einmal das Öffnen des Kanals und das Schließen des Kanals. Und dann gibt es aber eben noch andere oft verwendete Arten von Layer 2. Das sind oft die sogenannten Roll-Ups. Da gibt es verschiedene Arten nochmal. Darauf gehe ich jetzt mal nicht im Detail ein, weil es zu technisch wird. Aber da werden quasi Transaktionen gebündelt auf einer Layer 2 Blockchain, über die Zeit gesammelt, werden dort günstig, kostengünstig, also fast ohne Kosten ausgeführt und auch wesentlich schneller, werden gesammelt und die Ergebnisse werden dann gebündelt in einer Transaktion auf die Layer 1 Blockchain zurückgeschrieben. Also kann ich quasi einen ganzen Block an Transaktionen mit den Kosten und der Dauer von einer Transaktion dann validieren auf der Layer 1 Blockchain.
Genau, und solche Layer-2-Systeme sind sicherlich auch, sag ich mal, eine schöne Spielwiese, um das Thema Blockchain oder, sag ich mal, On-Chain-Transaktionen und dezentralisierte Protokolle auch als Nutzer einfach mal auszuprobieren und zu testen, weil, wie mittlerweile wahrscheinlich jeder weiß, sind die Transaktionsgebühren auf Basis Blockchains, insbesondere Ethereum, sehr, sehr hoch, aber wie du sagtest, auf Layer-2-Systemen bewegt sich das oftmals im unterhalb des Cent-Bereichs, sodass das wirklich eigentlich eine schöne Möglichkeit bietet, sich da auszuprobieren. Ja. Und mittlerweile bieten eigentlich auch alle Kryptobörsen wie Coinbase, Kraken, Bitpanda und so weiter eigentlich auch die Möglichkeit, direkt von seinem Exchange-Konto auf eine Layer 2 Wallet entsprechend Funds rauszubrücken, so dass man das dann eben wirklich so einsetzen kann und entsprechend mit Protokollen, DeFi-Protokollen, Web3-Protokollen interagieren kann.
Genau.
Ja, also deswegen eigentlich eine schöne Sache für den Nutzer. Und jetzt könnten wir vielleicht auch noch beleuchten, warum das eigentlich auch aus Investmentperspektive interessant ist, weil es gibt bereits viele Layer 2 Blockchains und Netzwerke, die einen eigenen nativen Token haben und die somit investierbar sind. Ja, die größten, die dort zu nennen, sind sicherlich Arbitrum, Optimism und Polygon. Auf der Ethereum-Seite und auf der Bitcoin-Seite ist es sicherlich Stax dort hervorzuheben. Gibt noch einige weitere wie Rootstock. Stax ist sicherlich, am weitesten fortentwickelt und sicherlich auch, was die Liquidität anbetrifft, sicherlich am investierbarsten, wenn man das so nennen kann. Steffen, also willst du ein bisschen was zum Geschäftsmodell von Layer 2 Blockchain sagen oder soll ich das
übernehmen? Darfst du gerne übernehmen. Ich möchte nur gerne noch kurz einhaken bei dem, was du zu Coinbase und so weiter gesagt hast. Da ist es natürlich sehr schön, dass ich direkt mit Layer 2 Token interagieren kann auf solchen Kryptobörsen oftmals. Aber wollte noch kurz erzählen, dass normalerweise für Benutzer der Weg schon ein bisschen weiter ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Ethereum-Bestand hat und man möchte auf eine Layer 2 Blockchain Transaktionen durchführen, dann muss man da die Token erstmal konvertieren und dann von Layer 1 auf Layer 2 bewegen. Das ist auch eine Transaktion, die natürlich Geld kostet. Ja.
Ja. Nee, das ist guter Hinweis, das ist guter Hinweis. Nur eine Korrektur vielleicht ist, dass man die Tokens eigentlich überbrücken muss, ja, weil die Transaktionsgebühr Währung, ja, jetzt im Falle von Ethereum, die bleibt eigentlich immer die gleiche, also in dem Fall Ether, sodass, sag ich mal, der Plattform-Token oder der Layer 2-Token wirklich eher eine Art, sag ich mal, Anteil an dem Geschäftsmodell des Layer 2 repräsentiert. Genau, und diesen Brückungs- oder Überbrückungsschritt, den spart man sich natürlich, wenn man eben über seine Kryptobörse der Wahl letztendlich das direkt auf die Layer 2 Blockchain schickt.
Ja, genau. Richtig. Ja. Nur wollte ich damit auch sagen, dass wenn man das jetzt ausprobieren möchte, dass man eben diesen Schritt als erstes machen muss, die Coins auf die Layer 2 zu übertragen und dann am Ende auch wieder zurück übertragen muss, wenn man eben wieder raus will aus der Layer 2 Lösung. Die Schritte hat man normalerweise als Blockchain-Transaktionen mindestens zu tun, wenn man das ausprobieren möchte, ohne jetzt Coinbase und so zu benutzen.
Genau. Also wenn man schon entsprechend Kapital auf einer Blockchain, also in einem Wallet quasi hat, auf der Basis-Blockchain, genau, dann ist das in der Tat vonnöten. Und genau. Und insbesondere der Weg zurück, ja, der kann oftmals sogar Tage dauern. Gibt da mittlerweile auch Lösungen, Aggregatoren, sogenannte Überbrückungslösungen, die das entsprechend auch dann abkürzen und das innerhalb von wenigen Minuten lösen. Aber das kostet natürlich dann wieder extra Gebühr häufig. Genau. Stichwort Gebühren, vielleicht das ganz gute Einstieg, um das Geschäftsmodell von Layer 2 Blockchains zu erklären. Und zwar machen die hauptsächlich Umsätze durch sogenannte Sequencer Revenues. Also man kann sich einen Sequencer so vorstellen, dass der quasi die Transaktionen, die eben eingespeist werden oder auf Bewältigung warten, entsprechend geordnet priorisiert werden müssen. Das sind eben auch die Fees und Centbeträge, die natürlich da an Fees auflaufen, aber bei entsprechend hohen Transaktionsvolumina, also Anzahl an Transaktionen, kommen dann natürlich auch entsprechende Fees zusammen. Das sind mehrere Millionen US-Dollar pro Monat im Fall der Optimism Blockchain zum Beispiel. Hier habe ich gerade das entsprechende Financial Statement gerade vor mir liegen. Das ist sozusagen die Einkommensseite und dann muss die Blockchain natürlich entsprechend Fees bezahlen, um diese Batches dann wieder auf die Layer 1 Basis-Blockchain dort wieder einzuschreiben. Genau, das ist eigentlich dann die Kosten, die auf der anderen Seite entstehen. Ja, und das ist eigentlich häufig ist das eigentlich hoch profitabel, insbesondere mit einer Neuerung, die es auch erst kürzlich stattgefunden hat auf der Ethereum-Blockchain, wo diese Batch-Transaktionen und dieses Zurückschreiben auf die Blasis-Blockchain nochmal deutlich günstiger geworden sind für L2s, also für Layer-2-Blockchains. Und das macht es aus unserer Perspektive eigentlich auch zu einem, sehr attraktiven Investitionstarget, weil einfach das Businessmodell stimmt und eigentlich in vielen Fällen auch schon profitabel sind oder ist.
Ja, jetzt haben wir schon auf der Investmentseite viel über die Layer 2s gesprochen, aber wir kommen auch immer wieder zurück zu dem Thema Ethereum. Wir haben uns schon darüber unterhalten, wie viele Anwendungen auf Ethereum existieren, wie viele Token dort leben. Und dazu kommt jetzt natürlich noch dieses Thema Layer 2, wie viele andere Blockchains, also Layer 2 Blockchains, auf Ethereum basieren, ist natürlich auch wieder ein Grund für die Standhaftigkeit von Ethereum als zweitgrößte Kryptowährung. Also das ist natürlich auch was dem Ökosystem, das Ökosystem weiter wachsen lässt und auch die Position manifestiert, dass so viele Projekte darauf aufgebaut haben, die dann an sich auch schon wieder groß sind, die aber auch natürlich auch irgendwie eine andere Blockchain als Basis-Blockchain nehmen könnten, aber sie nutzen eben auch Ethereum und das ist auch wieder ein Argument, für Ethereum.
Absolut, absolut. Und jetzt müssten natürlich diese Layer 2 Ökosysteme natürlich auch, sag ich mal, nachhaltig von Nutzern, Protokollen, Anwendungen gefüllt sein. Genau, und das ist natürlich sicherlich, sag ich mal, der weitere Punkt, der stimmen muss oder um den man sich Gedanken machen muss, sofern man ein Investment in Erwägung zieht. Genau, aber da sind sicherlich einige bereits sehr hervorzuheben, wo das, sag ich mal, schon seit vielen Monaten gewisser, also oder sogar Jahren entsprechend positiv aussieht. Und da sind sicherlich Arbitrum, Optimism sicherlich an allererster Stelle zu nennen. Sag ich mal, besonders auf der DeFi-Seite ist Arbitrum sehr, sehr stark, wo mehrere hunderte Millionen an TVL, ja, also Total Value Locked, sagt man ja, für das Kapital, das auf der jeweiligen Blockchain gebunden ist, liegen, wo, das DeFi-Ökosystem wirklich floriert und die Nutzerzahlen eigentlich ungebrochen hoch sind, genau. Ja. Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass es natürlich einige Blockchains gibt, die keine Layer-2-Lösungen benötigen, weil sie, sag ich mal, das Thema Transaktionsgebühren und Schnelligkeit nativ schon entsprechend adressieren. Und da wäre sicherlich Solana und andere Blockchains zu nennen mit entsprechend hohem Durchsatz, die, wie gesagt, aber dann eben Abstriche machen an anderer Front, also insbesondere Dezentralisierung, und Sicherheit vielleicht.
Richtig, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also Dezentralisierung ist bei Solana sicherlich dann der Punkt, der hier Abstriche macht. Vielleicht können wir noch kurz drüber sprechen, in welchen Anwendungsfällen dann Layer 2s besonders sinnvoll sind. Das ist natürlich dort, wo ich ein hohes Transaktionsaufkommen habe, wie zum Beispiel im DeFi-Bereich, bei dezentralen Kryptobörsen, im Gaming-Bereich, wenn das denn noch Relevanz hat und wenn die Relevanz vielleicht in Zukunft sogar noch ein bisschen größer wird, dann ist es sicherlich in Echtzeit wesentlich sinnvoller, auch im Hinblick auf die Transaktionskosten, da auf eine Layer-2-Blockchain zu setzen, als auf eine Basis-Blockchain.
Genau, und gerade im Gaming-Bereich gibt es ja auch, sag ich mal, dezidierte Blockchains oder dezidierte Layer-2-Blockchains, die sich insbesondere um den Use-Case auch kümmern. Da sind sicherlich solche Namen zu nennen wie, ja, Immutable X ist, glaube ich, relativ groß, XAI oder XAI. Es gibt noch einige weitere. Vielleicht könnten wir da auch nochmal eine separate Folge zu machen, die auf solche spezialisierte oder Speziallösungen auch eingeht. Ja.
Können wir gerne machen. Gut. Also von meiner Seite, ich könnte nochmal kurz zusammenfassen, die Vor- und Nachteile von Layer-2-Lösungen. Gerne. Vorteile sind sicherlich die geringeren Kosten gegenüber einer Layer-1-Lösung. Durch diese Verarbeitung der Transaktionen außerhalb der Blockchain. Wir haben eine gute Skalierbarkeit durch höhere Geschwindigkeit und mehr Kapazitäten. Und die Verarbeitung ist auch schlicht schneller als auf einer Layer 1 Blockchain. Und wann sollte ich keine Layer 2 Lösung vielleicht in Betracht ziehen? Das ist, wenn ich jetzt besondere Sicherheitsanforderungen habe. Natürlich sind die Layer 2 Lösungen an sich auch sicher, aber die Garantien, die ich bekomme auf einer Ethereum Blockchain, auf einer Basis Blockchain, die sind zumindest nochmal unverhohlener als auf einer Layer 2. Also ich muss zumindest nicht so lange warten, bis ich eine Finalität von meiner Transaktion habe. Das ist jetzt die Frage, wann ich wirklich so einen Fall habe, wo ich dann nicht auf eine Layer 2 Blockchain setzen würde. Aber es könnte zumindest ein Faktor sein, dass ich manchmal mich dagegen entscheide. Ich habe auch weniger Arbeit mit einer Layer 2 Blockchain. Das heißt, ich muss nicht erst gegebenenfalls zumindest Werte von Blockchain zu Blockchain übertragen und dann wieder zurück. Und ja, vielleicht weißt du noch was, Chris, oder siehst du es anders?
Ich finde es eine schöne Zusammenfassung, ja. Also ich finde es wirklich eine gute Zusammenfassung. Also für Transaktionen mit sehr, sehr hohen Werten würde man wahrscheinlich immer die Basis-Blockchain bevorzugen, ja, weil es natürlich dann auch prozentual nicht groß ins Gewicht fällt, ja. Also wenn ich, DeFi-Transaktionen im Millionenbereich mache, ja, würde ich eben vielleicht nicht unbedingt an Layer 2 an erster Stelle vertrauen. Wie gesagt, aber da machen dann auch Transaktionsgebühren von, sag ich mal, 10, 20, 30, 40 Dollar auch prozentual wenig aus, fallen wenig ins Gewicht. Ja, wenn ich aber, sag ich mal, mit wenigen Hunderten Dollars oder Euros nur operiere, genau, sind natürlich solche Transaktionsgebühren, schneiden mir natürlich extrem in die Renditen rein, die ich mir von solchen Protokollen dann auch erhoffe.
Ja, absolut.
Gut, nee, da können wir es aber gerne dabei belassen dieses Mal und genau, freuen wir uns, wenn wir das nächste Mal wieder zusammenkommen hier auf CryptoContext.
Vielen Dank und eine gute Zeit bis dahin. Ciao.
Ciao. We'll be right back.